Im zweiten oder dritten, jedenfalls nicht später als im vierten Monat, nachdem du bei Green Jacaranda angefangen hast, kommt es in der Jason Moyo Avenue unter deinem Büro zu einem Tumult. Maimo Zabi hat am Abend zuvor bis spät gearbeitet und nicht nur das Schaufenster auf einnehmende Weise neu dekoriert, sondern das Thema im ganzen Laden überaus ansprechend weiterentwickelt. Am Morgen des nächsten Tages versammelt sich eine Gruppe Jugendlicher auf dem Gehweg davor. Sie sind total begeistert, machen sich gegenseitig auf bestimmte Kleidungsstücke aufmerksam, halten die Gesichter dicht ans Fenster und starren hinein, als wären sie Gäste bei einer Pariser Modenschau. Die ein oder zwei, die ein Handy und ein Guthaben darauf haben, schicken ihrer Marface-Gruppe Nachrichten. Mit jeder Stunde wird die Menge größer. Als Pezi mittags das Fenster öffnet, um den Empfang zu lüften, dringt aufgeregtes Stimmgewirr von der Straße in den Raum. »Was wollen die hier?« murmelt Pezi, als ihr euch durch die Menge drängt, um das Mittagessen in der Eastside Arcade zu holen, da der Samosa-Mann, bei dem ihr normalerweise kauft, nicht aufgetaucht ist. »Nur wegen dieser Frau aus Botswana. Wer behauptet, sie wäre die Königin von Afrika?« Am Essensstand wählst du Krautsalat und einen Hamburger aus einer Speisekarte, die unter anderem geräucherte Würstchen, Curry mit Pommes oder Reis sowie zwei Sorten Satsa mit Schweinsfüßen oder Gulasch aufführt. Auf dem Rückweg ins Büro begegnet ihr dem Samosa-Mann, auf den ihr vergeblich gewartet habt. »Ah, ich bin gekommen und habe gesehen, dass es kein Ort ist, an den man kommen soll.« »Aiwa, so ist es. Ich werde sehen, ob ich morgen kommen und euch, meinen Kundinnen, zu Diensten sein kann.« Ihr biegt um die Ecke in die Jason Moyo und bleibt abrupt stehen, als ihr seht, dass die Menge noch weiter angewachsen ist. Ihr beurteilt die Lage als nicht wirklich bedrohlich und bahnt euch einen Weg durch die unruhige Masse, die den Eingang blockiert. Patsys Schulter stößt gegen deine. Ein paar gutgläubige Kundinnen halten ihre Taschen fest und drängen sich vorbei. Ihr schafft es bis zum Aufzug und drückt auf den Knopf, dankbar, dass eure Lunchpakete intakt geblieben sind. »Hallo, hallo!« ruft eine hohe, ängstliche Stimme. Ihr dreht euch um. Ihr seht nicht, wer gerufen hat. Patsy stellt sich auf die Zehenspitzen, um besser sehen zu können, was los ist, obwohl sie dadurch nur 1-2 Zentimeter an Höhe gewinnt, weil sie sowieso schon High Heels trägt. »Hört ihr mich?« Die Stimme klingt jetzt schrill. »Sie ist aus Queen Mozabis gekommen. Es ist eins der Mädchen«, berichtet dir Pezi, kaut Pommes und blickt kurz zu dir, bevor sie sich wieder dem Aufruhr zuwendet. Ihre Finger holen Pommes aus der fettigen Tüte und führen sie automatisch zum Mund. »Hey, Imi«, ruft die zittrige Stimme. »Man hat mich geschickt, um euch zu sagen, dass ihr nicht alles blockieren sollt. Lasst die Leute mit Geld durch.«
»Ha«, entgegnet eine raue Stimme. »Du hast uns nicht zu sagen, wo wir stehen dürfen.« »Ja, deine Chefin soll selbst rauskommen, wenn sie mit uns sprechen will und nicht Kinder vorschicken.«
»Sag mal, kleine Schwester«, sagt ein junger Mann, »kann es sein, dass dir Eier gewachsen sind?« In der darauffolgenden Heiterkeit grölt jemand:
»Was für eine Medizin bringen diese Ausländer mit, die bei kleinen Frauen eine Geschlechtsumwandlung auslösen können?«
Der Aufzug kommt nicht. Du drückst wieder auf den Knopf und schaust hinauf zu dem blinkenden Licht, das besagt, dass er im vierten Stock feststeckt.
»Ich bin sicher, dass ich den schon mal gesehen habe, der über Maimo Zabi gesprochen hat. Er ist immer in Sister Maigamus Büro«, flüstert Pezi. »Der Mann und die Frau, die bei ihm sind, auch. Die drei sind oft den ganzen Tag zusammen.«
»Wenn die Frau nicht will, dass wir sehen, was sie tut, warum ist sie dann überhaupt von Botswana hierher gekommen?« schreit eine andere Stimme. »Dann soll sie doch zurückgehen, weil das hier ist nämlich Simbabwe.«
Auf dem Gehweg singt jemand. »Mbuya Nehanda Kufa Wachitaura Shuva«, schmettert ein klarer Tenor. Mbuya Nehanda starb mit diesen Worten auf ihren Lippen. »Kutitino Torasei Mabasa«, antworten andere Sänger und passen das alte Kriegslied darüber, wie man sich sein Land zurückholt, der aktuellen Sorge an, wie man einen Job findet. »Toragidi Ushitonge«, nimm eine Waffe und herrsche selbst. Es folgt eine kleine Explosion, gefolgt vom Geräusch auf betonzersplitterndem Glas.
»Brüder, Schwestern«,
ruft eine ruhige Stimme. Es ist die Königin von Afrika. Verwandte, bitte seid nicht zornig. Der Gesang wird wütender.
Tenotora Seima Bassa, wie kriegen wir einen Job?
Die Treppe hinauf, sagt Pezi und zieht die High Heels aus. Da sie in Mabvuku lebt, reagiert sie augenblicklich auf die ersten Anzeichen von drohender Gewalttätigkeit. Sie hebt ihre Schuhe auf und ruft ihr zu, ihr zu folgen. Gebannt von der Königin von Afrika, deren Stimme sanftmütiger und fester wird, flüchtest du nicht sofort.
Es ist nur eine junge Dame. Wir entschuldigen uns. Bitte vergebt ihr, wenn sie nicht weiß, wie sie zu euch sprechen soll. Deswegen bin ich jetzt herausgekommen, um angemessen mit euch zu reden. Es tut uns leid.
Die Menge beruhigt sich allmählich. Dein Fuß steht auf der ersten Stufe und du staunst über Maimozabis Mut.
Sag, dass es dir leid tut, befiehlt die Königin. Es tut mir leid, quietscht das Mädchen.
Lauter, ruft ein Mann aus der Menge.
Es tut mir leid, kreischt die junge Frau.
Ein amüsiertes Gemurmel erhebt sich in der Menge.
Nein, es geht nicht darum, einander schlecht zu behandeln, sagt Maimozabi in ruhigem Tonfall, der keine Spur von Empörung enthält. Ich wollte nur, dass sie sich für euer Interesse bedankt und jeden, der etwas anschauen oder kaufen will, in den Laden bittet. Ich werde euch alles zeigen, aber zuerst müssen wir den Weg freimachen, sagt die Königin.
Ein Trio aus zwei Männern und einer jungen Frau lacht siegreich auf und löst sich aus der Menge. Die Gerüchte fangen in derselben Woche an zu kursieren, in der beinahe der Aufruhr stattfindet. So dick wie sie ist, ist es schade, dass sie so schnell draußen war, um den Jungen Bescheid zu sagen. Als wäre sie schwarz. Sie ist nur gelb wie all diese Botswana, sagt eine Frau, die im zweiten Stock ein Wellnessstudio leitet. Sie behauptet, sie würde zurückkehren, um für die Schule, in die sie in ihrem kleinen, trockenen Land gegangen ist, ein paar Klassenzimmer und ein Wohnheim zu bauen, sagt die Friseuse, die im gleichen Stockwerk das zweite Wellnessstudio leitet.
Ha, das behaupten sie. Aber wir wissen, dass sie nur hin und her reisen, um Muti für ihr Geschäft zu beschaffen. Körperteile von Zwillingen und Albinos.
Es wird davon geredet, dass die Medizin gut wirken muss, weil Politiker unter Maimozabis Kunden gesehen wurden. Andere Gerüchte bringen den renitenten Mob mit Sister Maigamu in Verbindung, weil die Frau des Politikers angeblich die Queen of Africa Boutique selbst will, da sie glaubt, dass der Medizinzauber mächtig wirkt. Die Gerüchte fördern Unzufriedenheit.
Frag mich, ob sie bis zum Ende des Jahres durchhalten wird.
Keine Sorge, das kann sie nicht. Niemand kann etwas tun, wenn diese Frau von jemandem gegen dich ist. Die Stimmung im Gebäude wird schlechter. Die Mienen der Frauen sind wieder zufrieden, als Maimozabi den Kampf zu verlieren scheint, den ihr mutiger Auftritt auslöste. Vor dem Tumult waren gelegentlich, vor allem aber am 25. Mai, dem Afrikatag, im Clarion und anderen Zeitungen Fotos von Würdenträgern des Landes in afrikanischer Kleidung abgebildet, die angeblich in der Queen of Africa erworben wurden. Du und Pezi habt hin und wieder das Spiel »Finde das Kleidungsstück aus Queen of Africa am Führer der Nation« gespielt. In den Wochen nach dem Vorfall vor Maimozabis Boutique kann man auf den Fotos eine Veränderung feststellen, als die hohen Politiker und ihre Frauen Kente und Ankara durch Chanel, Pierre Cardin und Gucci ersetzen. Ob nun aufgrund dieser neuen Präferenzen der Elite oder wegen anderer Gründe, mit Queen Mozabis Geschäft geht es bergab. Im Aufzug und in den Fluren wird über diese Entwicklung gekichert. Du deinerseits bist beunruhigt, dass Maimozabi, die du so sehr respektierst, in einen Zustand versinkt, den du mit böser Vorahnung wiedererkennst. Ein Zustand, in dem Erfolg unmöglich ist. Doch die Königin überrascht dich und alle anderen. Sie erholt sich. Sie fügt ihrem Sortiment Nagellack, Lippenstift und Necessaires hinzu. Langsam schafft sie die westafrikanischen Stoffe ab. Sie stellt eine junge Frau mit Abschlüssen vom Polytechnikum ein, die mit Nagelhautschere, Nagelpolierer und Rasiermesser an einem Klapptisch in einer Ecke des Ladens Platz nimmt. Angesichts dieses Unternehmergeists, den du höchst aufregend findest, werden die Mienen der Wellnessfrauen düster. der Glanz in ihren Augen erlischt. Schließlich werden sie ersetzt von zwei inspirierten jungen Frauen, die mit zwei ausgesonderten Computern eines Geschäftsmannes in Sister Maigamos Territorium eindringen. Die Schneiderinnen im Erdgeschoss bewundern widerwillig die Queen of Africa, wo das Geschäft anders, aber lebhaft wie zuvor ist, und sagen voraus, dass die neuen Typistinnen nicht bis Ostern überdauern werden. Die Bemerkungen über Miss Nguenya, die aus Bulawayo kommt, sind besonders sarkastisch. Die Ereignisse steigern wieder einmal deine Angst. Die Frage, wer erfolgreich sein kann oder nicht, wer erfolgreich ist oder nicht, heilt unheilvoll wieder und erfüllt deine Seele erneut mit Bitterkeit. Du bezweifelst, dass du die inneren Ressourcen hättest, um wie Maimo Zabi zu triumphieren, würdest du so einer Prüfung unterzogen. Du bist entmutigt von dem Gedanken, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis deine Arbeit dir weitere Stolpersteine in den Weg legt, und das, obwohl deine Kraftreserven noch erschöpft sind von den Ereignissen, die dich zu Nyasha geführt haben. Erneut hörst du beim Einschlafen die Hyäne lachen. In einer letzten Anstrengung, dich auf deinen Ehrgeiz zu konzentrieren, dich nicht von deinen bösen Ahnungen oder deiner Umgebung ablenken zu lassen, beschließt du, Queen Mozabi nachzueifern. Du nimmst früh morgens einen halben Kilometer lange Kombischlange auf dich, damit du um 7 im Büro bist. Deine Anspannung verschärft sich aufgrund unerwarteter Fahrpreiserhöhungen, nachdem du dein monatliches Budget kalkuliert hast. Du beißt die Zähne zusammen und schlägst auf den Anteil für Transport furchterregende 10% auf. Deine einzige Aufmunterung besteht darin, dass du deine Berichte trotz immer häufigerer Stromausfälle vor dem Abgabetermin einreichst. Im Büro sprichst du regelmäßig mit Hotelbesitzern in Harare und Fluglinienmanagern, um den besten Service für die Kunden von Green Jacaranda zu sichern. An ihrem letzten Abend im Land lässt du eure Gäste ihre Erfahrungen in einem Fragebogen bewerten. Die statistische Auswertung hat dir Tracy von Anfang an überlassen. Nach einer Weile übernimmst du die Aufgabe, die kürzeren Fragebögen für die unterschiedlichen Orte zu entwickeln, die die Touristen besuchen. Den Fragebogen für die gesamte Tour erstellt weiterhin Tracy. Während dieser Zeit wird PC geheimniskrämerisch. Deine Kollegin kommt jetzt früher zur Arbeit als du oder die Königin von Afrika. Sie plaudert seltener mit dir und den anderen Frauen im Gebäude. Mittags sitzt sie wie gebannt vor ihrem Computer. Wenn sie nichts zu tun hat, tätigt sie heimlich Anrufe. Nach ungefähr einem Monat dieser einsamen Bestrebungen kommt Petzi morgens zur üblichen Zeit mit zwei Aktenmappen, die sie gerade bei Miss Nguenya fotokopiert hat. Die Rezeptionistin überreicht Tracy die Dokumente. In ihren Augen funkelt Vorfreude, als sie die Chefin bittet, sie sofort zu lesen und ihr 2 Minuten lang kostengünstige Ausflüge in dicht besiedelte Stadtviertel vorschlägt. Tracy zieht interessiert die Augenbrauen hoch und erklärt, dass es ihr gefällt, wenn ihre Angestellten neue Ideen entwickeln, vorausgesetzt, sie führen zu Fortschritt. Sie verspricht, Petzis Vorschlag zu prüfen, nachdem sie die morgendlichen Anrufe und E-Mails erledigt hat. Tracy hält ihr Wort und ruft Petzi nach der Teepause am Morgen in ihr Büro. Die Tür wird geschlossen. Sie kommen nicht heraus, bis der Samosa-Mann vorbeischaut und nach euren Wünschen fragt. Du klopfst an die Tür. Sie sitzen sich auf den Teaklederstühlen gegenüber, die Köpfe über den kleinen Tisch geneigt, auf dem Petzis Vorschläge offen liegen. Tracys kurzes, stacheliges Haar streift Petzis lila Zöpfe. Du wirst gebeten, die übliche, große Portion Krautsalat und für jede 2 Samosas zu bringen. Als du gehen willst, ruft Tracy dich zurück und bittet dich, Tee für sie beide zu kochen. Du tust, worum du gebeten wurdest, und fühlst dich wie ein Wasserkessel, der zu lange braucht, um heiß zu werden. Die Leute könnten das Interesse am Tee verlieren und zu etwas Stärkerem übergehen. Als du der Rezeptionistin und der Chefin das Mittagessen servierst, fragst du dich, wie sich die junge Petzi mit ihrem Nabelpiercing und den falschen Fingernägeln dort als kompetenter erwiesen hat als du, wo es wichtig ist, Ideen in die Welt zu setzen. Dir wird klar, dass Petzis neue Fähigkeit, deiner Expertise als Werbetexterin, die du so geschickt unter Beweis gestellt hast, als sie, Tracy und du in der Agentur gearbeitet habt, bei weitem überlegen ist. Dort wurdest du mit Zahlen, Aussagen zu Marktpositionen und Artikeln aus Fachzeitschriften gefüttert. Hier hat Pezi, so erstaunlich wie Maimo Zabi, aus nichts ein herausragendes Potenzial entwickelt. Da alles schon einmal erschaffen wurde, hat sich Pezi damit, wie sie ihren Vorschlag präsentierte, vor dir zu einer Co- oder zumindest einer Quasi-Schöpferin gemausert. Dein Magen zieht sich verbittert zusammen, als du die Tür hinter dem hochkonzentrierten Paar schließt. Sie nehmen sich nicht einmal Zeit, sich bei dir zu bedanken. Als sich deine Angst steigert, fokussierst du sie und fütterst sie mit Pezi. Ein paar Tage später wirst du zusammen mit Pezi zur Verkündung der Entscheidung in das Büro deiner Chefin gerufen. Tracys Urteil lautet, dass das Projekt deiner Kollegin nicht originell ist. Tracy hat mehrere Dateien aus dem Internet heruntergeladen, die beweisen, dass es auf dem Gebiet des Tourismus in dicht besiedelten Stadtvierteln Konkurrenz in mehreren Ländern gibt. In einer Datei werden Pläne skizziert, das Gleiche in ein paar New Yorker Ghettos umzusetzen und das so verdiente Geld deiner Region zu spenden. In einem anderen Dokument wird erklärt, wie ein südafrikanischer Konzern jegliches Risiko ausgeschaltet hat, indem er das Ghetto in einer noblen Wohngegend errichten ließ. Angesichts dieser Informationen schöpfst du wieder Hoffnung. Erleidest jedoch sofort einen Rückschlag, als Tracy nach der 10-minütigen Präsentation damit schließt, dass der Vorschlag der Rezeptionistin dennoch vernünftig und zu vermarkten ist. Da das Vorhaben in diesem Land eine Neuheit ist, werden sie und Pezi eine Präsentation für potenzielle Investoren vorbereiten und Pezi wird die Position der Projektmanagerin übernehmen. Tracy beginnt ein Brainstorming, um eine geeignete Projektbezeichnung für das neue Produkt zu finden. Du stellst fest, dass du nichts dazu beizutragen hast. Pezi lässt Slogans fallen wie »Tollste Trips« und »Da, wo, Mabvuko« und intoniert dabei den Namen ihres dicht besiedelten Township im Hip-Hop-Rhythmus. Tracy sagt, dass es zwar gut klingt, aber auf dem Papier nicht funktioniert. Die Diskussion dauert fast eine Stunde. Ungläubig trifft es dich wie ein Faustschlag, als sich die beiden Frauen auf postmodernes, neourbanes, hochverdichtetes Networking in klimatisch sensiblen, digital benachteiligten Sektoren einigen. Im Geist wettest du auf die Möglichkeit, dass Pezi Erfolg haben wird und hast gleichzeitig schreckliche Visionen, dass die ehemalige Rezeptionistin neben Tracy Direktorin wird und dich feuert. Tatsächlich fährt Pezi fort, ihr Projekt mit oder quasi selbst zu gestalten. Du beobachtest, wie sie sich aufspielt und du selbst unfähig bist, etwas zu unternehmen, das dir einen Vorteil verschafft oder die einstmalige Rezeptionistin stoppt, die sich, da du ebenfalls Projektmanagerin bist, jetzt als gleichgestellt betrachtet. Eingedenk der Tatsache, dass die Chefin mit Green Jacaranda Safaris nicht in neue Büroräume ziehen wird, sie aber ein Büro braucht, in dem sie sich um ihre Schöpfung kümmern kann, nimmt Pezi die Dinge selbst in die Hand und spricht mit Sister Maigamo. Als die Frauen im Gebäude es herausfinden, brodelt die Gerüchteküche über. Alle sagen voraus, dass deine Kollegin innerhalb eines halben Jahres wird gehen müssen, da Maigamo niemanden erträgt, der wie sie nach etwas strebt, wie sich bei dem Drama um die Königin von Afrika deutlich gezeigt hat. Entgegen allen Voraussagen weiß der Politiker ein paar Wochen nach Pezis erstmaliger Präsentation Green Jacaranda ein weiteres Kabuff als Büroraum zu. Das Zimmer ist schmal und dunkel. Licht fällt nur durch ein kleines Fenster hoch oben in der Wand, das auf die völlig vermüllte Zulieferstraße auf der Rückseite des Blocks hinausgeht. Der Herd und der Kühlschrank müssen in neue Positionen manövriert werden, um Zugang zur Tür des neuen Büros zu haben. Du verbringst fast einen ganzen Morgen zusammen mit Tracy und Pezi mit Umräumen. Ein kleiner Schreibtisch, ein Stuhl sowie ein paar Regale im postkolonialen Simbo-Schick der Firma werden geliefert. Da dir klar ist, dass es keine Alternative dazu gibt, umarmst du Pezi und erklärst, wie sehr du dich für sie freust und bietest ihr jede nur erdenkliche Hilfe an. Eine Bemerkung über den sprichwörtlichen Platz an der Sonne sparst du dir. Die Frauen auf den anderen Stockwerken allerdings haben viel zu sagen zu den jüngsten Entwicklungen bei Green Jacaranda. Nachdem du Pezi beglückwünscht hast, gehst du dazu über, am Ende des Tages an dem wütenden Klatsch teilzunehmen. Das Hauptthema der Diskussion ist, dass die Zuweisung des neuen Büros an Green Jacaranda überhaupt nichts mit Pezi zu tun hat, sondern dass sich Tracy heimlich mit Mai Gamu getroffen und dabei laut jede Menge Slogans der regierenden Partei gerufen hat, was nur wieder einmal beweist, dass man Weißen wirklich nicht trauen kann. Während einer Klatsch-Session fangen ein, zwei Frauen an, den Toi-Toi zu tanzen und die geballten Fäuste zu recken. Aus einer Handtasche wird Brandy hervorgeholt. Die Frauen trinken und tanzen und drohen schließlich damit, mit dem Aufzug zu Green Jacaranda zu fahren, um deiner europäischen Chefin zu beweisen, dass sie nie in der Lage sein wird, Parteislogans besser zu schreien als sie. Nicht einmal, wenn sie 1000 Jahre alt wird. Um Chaos zu verhindern, halten zwei Frauen die Kriegstänzerinnen zurück. Und danach ist dir klar, dass du mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben willst. 17. Kapitel. Deine Nichte und dein Neffe besuchen dich vielleicht zweimal im Monat. Sie lieben deinen Pool. Bad Tabitha zeigt Leon, wie die Pumpe funktioniert, falls er und Nyasha später einmal einen eigenen Pool haben werden. Du bietest deiner Cousine und ihrer Familie ein üppiges Braai an, wenn sie entscheiden, zum Essen zu bleiben. Das ist nicht oft der Fall. Wenn doch, macht Bad Tabitha das Feuer und Ma Tabitha mariniert das Rindfleisch, Huhn, Schweinefleisch und Kudu, Büffel oder Strauß mit Chili und Koriander aus dem Garten. Cousin Schwager genießt das Wildfleisch, das du dank Green Jacaranda mit einem enormen Rabatt von einem Großhändler beziehst. Dein Schwager liebt seine Schicht am Grill und wendet die Fleischstücke so oft, dass sie länger als sonst brauchen, um braun zu werden. Nyasha nutzt die Zeit laut eigener Aussage, um sich zu sammeln. Du lässt sie neben dem Pool oder in einem weißen Ledersessel im Wohnzimmer sich sammeln, während du mit Matabitha Soßen und Salate zubereitest. Du lächelst und tätschelst Köpfe, wenn deine Nichte und dein Neffe in die Küche stürmen und Eis verlangen. Anesso erinnert sich gern an die Zeit, als du mit ihnen zum Eismann gegangen bist, während ihre Mutter kochte. In dir jedoch lauert deine Angst in sich dahinschleppenden Schatten. Die boshaften Stimmen der Frauen in deinem Bürogebäude übertönen deinen Schlaf. Eine schreckliche Atmosphäre unterdrückter Gewalt legt sich auf das Green Jacaranda-Gebäude. Sie hüllt dich ein, als wäre sie deine Aura. Du nimmst sie deutlich wahr. Der Gedanke, dass andere sie auch spüren, lähmt dich zunehmend. Du quälst dich mit dem Gefühl, dass demnächst etwas Unaussprechliches passieren wird oder dass du dieses Entsetzliche herbeiführen wirst. Oft glaubst du, dass du dieses unsägliche Ereignis bist. Du regst dich so auf, dass du trotz der Antidepressiva, die dir Dr. Winton verschrieben hat, nicht schlafen kannst. Deine Konzentration lässt nach. Du machst Fehler in den Analysen und schickst die falschen Fragebögen an die Hotels. Pezi ragt immer bedrohlicher vor dir auf und deine Angst davor, wohin das alles führen wird, verursacht weitere Fehler. Es hilft auch nicht, dass Green Jacaranda die Fahrschule bezahlt, da Tracy, die deine Verwirrung vielleicht spürt, beschlossen hat, dass du zu gegebener Zeit das Büro verlassen und Touren im Feld beaufsichtigen sollst. Du bist so verzweifelt aufgrund deiner fehlerhaften Statistiken, dass du mehrmals bei der theoretischen Prüfung durchfällst. Deine Versuche, die praktische Fahrprüfung zu bestehen, nähern sich dem zweistelligen Bereich. Du bist so außer dir, dass du mehr und mehr deiner freien Zeit zusammengerollt auf dem Sofa vor dem Fernseher verbringst, wenn nicht gerade deine Verwandten zu Besuch sind. Sie kommen immer seltener. Da es warm ist, döst du ein und erwachst früh morgens auf der Couch. Du stehst auf, bemühst dich, dich an das zu erinnern, was wichtig ist, ohne dabei an das Grauenhafte zu denken, das dich verfolgt. Eines Abends kommst du spät nach Hause, nachdem du mehrere Stunden im Büro geblieben bist und alle Informationen über Konkurrenten und Veranstalter in Asien und Lateinamerika gelesen hast, die du auftreiben konntest, um neue Aktivitäten für die nächste Touristengruppe zu finden. Unfähig, dir auch nur eine Innovation einfallen zu lassen, löst sich deine Zuversicht, die Touren nicht nur angemessen, sondern hervorragend zu managen. Die neueste Bedingung, um mit deinen Kolleginnen Schritt halten zu können, in nichts auf. Die Hyäne lacht, als du durchs Tor gehst. Sie ist dir jetzt wieder so nah wie deine Haut, bereit, die letzten Stücke Sicherheit abzureißen, die du dir bewahrt hast, sobald du strauchelst.